Die Europäische Union möchte verhindern, dass sich der Krieg in Nahost verschlimmert. Und deshalb trifft man sich seit gestern in Brüssel auf einem Gipfel, spricht darüber, wie es besser werden kann. Welchen Einfluss das auf den Nahen Osten hat, hört ihr jetzt in
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Thilo Jahn.
Ja, es gibt eine Nahost-Erklärung, auch wenn sich die EU am Anfang damit schwer getan hat, da mit einer Stimme zu sprechen. Jetzt hat es wohl weitestgehend geklappt. Gefordert wird eine humanitäre Pause der Kampfhandlungen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Was kann die EU mit ihren Forderungen da überhaupt erreichen? Das bespreche ich jetzt mit Jan Busse. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München. Forschungsschwerpunkt ist Nahost. Guten Morgen, Herr Busse.
Guten Morgen.
Was halten Sie von der Nahost-Erklärung der EU? Was bringt das?
Also die Erwartungen wurden ja in den Tagen davor jetzt schon ein bisschen gedämpft. Wichtig ist, glaube ich, zu betonen, weil da wirklich sehr, sehr stark an einzelnen Wörtern, manchmal auch Kommas gefeilt wird. Es geht um humanitäre Pausen im Plural und nicht nur eine Pause, weil tatsächlich die Gegner solcher Formulierungen befürchtet haben, dass eine einzige humanitäre Pause eher einem Waffenstillstand nahe kommen würde. Und der wurde von einigen Staaten, darunter Deutschland, eben auch abgelehnt. Welchen Effekt das haben wird, das wird sich zeigen. Die EU hat natürlich keine Handhabe, ihre Forderungen direkt durchzusetzen, aber sie kann zumindest einen gewissen normativen Druck erzeugen und sie sind damit auf einer Linie mit dem, was auch US-Außenminister Blinken gesagt hat. Der hat nämlich auch von humanitären Pausen gesprochen.
Warum ist das für die EU so schwierig zu sagen, lass die Waffe ruhen?
Es gibt da sicherlich die Wahrnehmung, dass die Forderung eines unmittelbaren Waffenstillstandes im Konflikt steht mit Israels Recht auf Selbstverteidigung, weil der Eindruck vorherrscht, und das hat insbesondere auch Außenministerin Baerbock so betont, die Bekämpfung des Hamas-Terrors durch Israel ist legitim und müsste dadurch dann unterbunden werden. Und das ist natürlich ein unmittelbarer Konflikt. Der Schutz der Zivilbevölkerung, die im Gazastreifen massiv leidet, das ist eine humanitäre Katastrophe jetzt schon und das sind bisher noch nicht ausreichend Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangt und andererseits eben Israels Recht auf Selbstverteidigung.
Wir haben heute Morgen schon von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, von Björn Dahke, gehört, dass solche Forderungen oder diese Erklärung der EU jetzt in Israel nicht große Wellen auslösen. Herr Busse, was bringt's dann?
Ich denke, es kann den Boden bereiten dafür, dass es dann letzten Endes doch tatsächlich zu notwendigen humanitären Hilfen kommt. Der entscheidende Player sind aber da natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika und man kann hoffen, dass sich dort eben auch diese Forderung stärker durchsetzt, damit sich was ändert. Aber direkt Israel dazu zu bringen, den Einfluss hat die EU sicherlich nicht.
Wenn der große Player eben die USA sind, was bringen dann so Reisen wie Bundeskanzler Scholz in Israel, Präsident der französische Macron auch da unten gewesen?
Naja, also für Deutschland, denke ich, muss man das nochmal differenziert betrachten, weil Deutschland ja eine historische Verantwortung gegenüber Israel beansprucht aufgrund der Verbrechen der Shoah, des Holocausts und eben auch dieses Diktum, dass Israels Sicherheit Deutschlands Staatsraison sei. Und ich sag mal, symbolpolitisch hat das für Israel schon eine wichtige Rolle gespielt, dass man gesehen hat, dass Olaf Scholz einer der ersten Regierungs- oder Staatschefs war, der dorthin gereist ist. Also es ist ein Ausdruck der Solidarität. Bei Emmanuel Macron hat man gesehen, dass er eben auch versucht hat, die Situation im Gazastreifen direkt zu adressieren. Denn es gibt ja das französische Angebot, auch mit einem Schiff Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen.
Wartet denn irgendjemand darauf, dass sowas aus der EU kommt? Dass es da ein Kommuniqué gibt oder eine Erklärung? Oder geht es nicht vielmehr, jetzt mal ein bisschen spitzer formuliert, darum, dass die EU selbst für sich eine klare Position dazu entwickelt, damit sie untereinander drüber sprechen kann?
Ich denke, beides ist richtig. Zunächst mal ist es so, dass die EU natürlich für sich immer beansprucht, hohe moralische Maßstäbe zu haben. Und deswegen ist es sicherlich wichtig, dass eine solche Forderung geäußert wird. Aber dass die EU außenpolitisch Probleme hat, mit einer Stimme zu sprechen, würde ich sagen, ist eher der Normalzustand als die Ausnahme. Und umso wichtiger war es, dass es überhaupt jetzt eine Einigung geben konnte. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass in diese Erklärung die Forderung nach einer internationalen Friedenskonferenz eingeflossen ist. Das geht auf den spanischen Premierminister zurück und zeigt, dass die EU auch langfristig weiterhin ein Interesse hat, dass dieser Nahostkonflikt geregelt wird.
Also da wird man sich vielleicht dann auch nochmal treffen. Wir halten für den Moment fest, es gibt eine Nahosterklärung der EU. Die hat sie beschlossen auf ihrem Gipfel, der gestern gestartet ist. Heute läuft er noch weiter. Wir haben das analysiert mit Jan Busse, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Herr Busse.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.